Wo habt ihr gemerkt, dass das Thema Soziales dann irgendwie auch wichtig ist bei Nachhaltigkeit? Was sind immer so die drei Kernthemen: Ökonomie, Ökologie und Soziales?
Ja, Soziales, also wir, wenn wir den Nachhaltigkeitsbegriff mal wirklich so anwenden, wie ich ihn im Kern verstehe, das heißt also, dass ich heute so verantwortungsvoll mit meinen Verbräuchen umgehe, dass eine nächste Generation auf dieser Erde auch noch halbwegs vernünftig leben kann, und der Anspruch ist schon sehr hoch, wenn wir das mal ganz ehrlich bis zu Ende denken, dann gehört das Soziale natürlich mit dazu. Ich will es vielleicht einfach mal in eine Komponente bringen, wir merken es bei uns teilweise bei den Mitarbeitern, durch PV-Anlage, oder anders, zuerst war die Holzhackschnitzelheizung da und die PV-Anlage kam später, sie war schon längst beauftragt, das wusste aber nicht jeder, und die Mitarbeiter fragen schon, boah, wenn wir das jetzt beim Heizen machen, bei der Wärme, wann kommt denn die PV-Anlage? Also das war ganz interessant, das zu sehen, und wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber einen sehr hohen, für die das Thema Nachhaltigkeit in ihrem individuellen Leben sehr wichtig ist und die das in der Tat auch einfordern und nachfragen, bis hin zu Bewerbungsgesprächen, wo ich heute die Frage bekomme, sagen wir mal in drei Sätzen, was machen Sie denn eigentlich, damit die Betonschaumproduktion nachhaltiger wird?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir haben uns eine neue Reihe überlegt, die wir aufzeichnen wollen.
Genau,
und zwar hatte ich einmal, glaube ich, bei einem Posting die Frage gestellt, was zeichnen wir heute für ein Thema auf? Und da hatte ich so drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Und die meist geantwortete Antwort war tatsächlich, ja, Klimastein in dem Sinne. Und dann haben wir uns überlegt, macht doch vielleicht mal Sinn, sich dem ganzen Thema mal zu nähern. Und ja, deswegen waren wir im Overrad.
Genau, den Startschuss haben wir da mit der Firma Metten gemacht. Glücklicherweise, weil wir auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten. Also wenn ihr diese Folge hört, wo sie jetzt gerade rauskommt, könnt ihr euch freuen. In 15 Tagen kommt eine weitere Folge raus. Die haben wir dann noch zusammen mit David Arecan aufgenommen. Aber hier geht es jetzt nicht um Roots and Leaves, sondern um den Klimastein bzw. das Thema Nachhaltigkeit in der Betonsteinproduktion. Die Firma Metten hat da ein Stein schon im Sortiment, den Ecoterra, und bringt jetzt im Sommer die zweite Version davon aus. Und es geht einmal um das Produkt, es geht aber auch um die ganze Produktion und um die Herstellung dieser Steine und ja, wie man darauf gekommen ist, warum man das überhaupt macht. Was ich ganz interessant fand, ne, aber Tobias, es ging ja nicht da irgendwie um ökologischen Gedanken aus dem ersten Grunde, oder warum hat Michael Metten sich dafür entschieden?
Genau, also ich wollte gerade erstmal sagen, kurz Hashtag unbezahlte Werbung.
Ja,
natürlich. Ganz Produktnamen, die wir jetzt hier schon haben, fallen lassen. Nein, es ging natürlich erstmal darum, dass man einen Stein letztendlich entwickelt, der bessere Eigenschaften hat. Und der Nebeneffekt war dann halt dadurch auch noch, dass es wieder ein Stein ist, der dann halt ohne Zement auskommt und somit halt weniger CO2 ausstößt oder für weniger CO2-Ausstoß verantwortlich ist, sozusagen.
Genau. Und gleichzeitig.
Aber es war noch.
Ja?
Ja, es war noch eine lustige Anekdote. Hat er auch noch erzählt, was so Rasengittersteine betrifft. Also, das fand ich sehr interessant. Auch was Australien damit zu tun hat. Fand ich auch lustig. Ja.
Wo wir bei Markennamen waren, was der Mähbar Rasengitterstein mit der Firma Metten zu tun hat. Darum geht es vor allem auch einmal kurz. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir hier nicht Werbung machen für irgendwelche Betonsteine oder für Firmen, sondern es soll halt wirklich auch ein Interview-Podcast sein, wo wir ein bisschen darüber berichten, was es so gibt, und da ein bisschen, ja, die Leute beleuchten und da auch ein bisschen Hintergründe erzählen. Das ist der erste von vielen Interviews zu dem Thema und wir sind gespannt, was wir noch so unterschiedliche Art und Weise und Haltung dazu mitnehmen.
Genau, weil auch jeder das irgendwie für sich ein bisschen anders definiert, das Thema. Und da, denke ich, haben wir jetzt mit den noch geplanten Folgen, bekommen wir, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt. Aber wir wollen euch jetzt auch nicht allzu lange noch auf die Folter spannen. Deswegen sage ich jetzt mal viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Michael Metten im Podcast Digital Mobil Vernetzt.
Ja, ich freue mich. Sehr schön.
Wir sind hier im Overrad bei euch. Ein Firmensitz, das ist im schönen Mustergarten in der Ausstellungsfläche, ein Pavillon, das kennen wahrscheinlich die ein oder anderen von Veranstaltungen, die hier schon mal stattgefunden haben. Genau, freuen uns heute mit dir über den Klimastein zu sprechen oder über das Thema Klimastein.
Genau, also der heißt bei euch ja nicht Klimastein, sondern Ecoterra. Aber wir haben halt bewusst jetzt in dieser Reihe uns das vorgenommen, mal so ein paar dieser Anbieter miteinander ja nicht zu vergleichen, aber diesen Vergleich unseren Zuhörenden offen zu lassen. Genau.
Zu ermöglichen, genau, weil das Thema kam einfach daraus, dass wir auf vielen Veranstaltungen gesehen haben, zuletzt, dass es von der Industrie letztendlich präsentiert wird. Wir haben da was in dem Bereich gemacht und dann dachten wir, okay, ist spannend. Da wollen wir mal ein bisschen hinterhergehen und mal gucken, was denn eigentlich dahinter steckt bei den einzelnen Unternehmen.
Genau. Ja, und das ist wahrscheinlich eines der ganz zentralen Themen, die uns die nächsten Jahre begleiten werden. Auf jeden Fall müssen wir uns ordentlich bewegen in der Branche und werden wir die CO2-Emissionen im Auge behalten.
Aber vorab möchten ganz viele von den Leuten, die hier zuhören, bestimmt aber wissen, wer ist überhaupt Firma Metten oder so. Aber wer bist du, was machst du hier, welche Generation bist du hier tätig und wen gibt es noch so bei der Firma Metten?
Okay, gut, da gibt es noch ganz viele, aber ich fange bei mir mal an. Michael Metten, ich bin jetzt seit 15 Jahren im Unternehmen, die dritte Generation. Und das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, weil das Aufgabenspektrum einfach so riesengroß ist, von der Produktion über den Vertrieb, über die ganzen Fragen sonst in der Unternehmensführung und Strategie und so weiter. Also kein Tag ist wie der andere, es ist jeden Tag was Neues und ja, und in der Baubranche sowieso jeder Tag immer ein bisschen Herausforderung, ein bisschen Improvisation und so weiter. Also es ist unglaublich spannend und das Unternehmen ist jetzt 85 Jahre alt, 1938 von meinem Großvater gegründet als Baustoffhandel und dann relativ schnell nach dem Krieg mit der Produktion von Betonscheinplatten begonnen, vieles damals für den Wiederaufbau und ja, wesentlich in unserer Unternehmensgeschichte ist eigentlich eine kleine Anekdote noch. Da sind wir nämlich fast schon bei nachhaltigen Steinen. Wahrscheinlich einen der frühesten, nachhaltigsten Steine hat mein Großvater entwickelt, nämlich den Rasengitterstein. Ah, ja. Das ist ein Patent von ihm aus den 60er Jahren. Und ja, so fing es vielleicht mal mit den nachhaltigen Produkten an. Und aber dann die Entscheidung meines Vaters Anfang der 90er Jahre, sich aus dem Standardrechteck Grau 10-20-8 zu verabschieden, aus dem Massenprodukt und auf Innovationen und Qualität zu fokussieren, weil wir sind der Auffassung, dass beides in der Kombination nicht so ganz gut funktioniert. Man kann nicht nachmittags maximale Effizienz rausholen aus einer Anlage und vormittags sagen, Achtung, hier sollte bitte keine Kante abgebrochen sein. Also das funktioniert nicht so ganz, weil am Ende die Fokussierung auf Qualität und Innovation sich durch alles durchzieht. Das beginnt bei der Rohstoffauswahl und endet an dem einfach, wie die Mitarbeiter ihre tagtägliche Arbeit in der Produktion zum Beispiel verstehen oder im Vertrieb oder.
Weißt du denn, ob es in diesem Moment gab, wo es, wenn man hier eure Produkte anguckt, das ist ja wirklich hochpreisig, hochklasse Produkte und nicht Masse, wo ihr euch getrennt habt von
anderen Weg? Ich habe das nicht genau, aber es war in den 90er Jahren, gab es wirklich ganz bewusste strategische Entscheidungen damaligen meines Vaters und der damals leitenden Mitarbeiter, wo die gesagt haben, wir gehen jetzt einen anderen Weg und fokussieren uns darauf. Also, keine Ahnung, müsste, ich glaube, 92 oder irgendwie sowas, da gab es aber auf jeden Fall.
Und aus deiner Familie gibt es noch...
Meine Mutter ist noch aktiv mit in der Geschäftsleitung und genau, so machen wir das zu zweit jetzt seit vielen Jahren. Mein Vater ist 2010 recht plötzlich verstorben und
ja. Wie viele Mitarbeitende insgesamt?
145.
Ah, okay, alle hier an dem Standort dann auch, oder?
Fast alle hier am Standort, ja.
Also sozusagen schon mit der größten Arbeitgeber im Overrad, kann man das so sagen, oder...
Weiß ich nicht, wir haben, glaube ich, noch ich glaube, es gibt noch einen anderen, aber ja. Wir haben natürlich viele Menschen hier aus der Region. Für uns war damals wichtig, dass wir mehrere Werke hier an diesem Standort bündeln. Andere Unternehmen in der Betonindustrie hätten daraus drei verschiedene Standorte gemacht. Wir haben es aber gebündelt, damit wir für alle Werke die gleichen Rohstoffe verwenden können, dass wir die Investitionen, die wir in ein sehr großes zentrales Labor tätigen, dass der für alle Bereiche genutzt werden kann. Also das war so ein bisschen der Gedanke, es zu bündeln. Und wenn man Produkte hat, die in den Produkteigenschaften deutliche Unterschiede machen, dann kann ich sie auch relativ weit transportieren, weil sie einzigartig sind oder vielleicht fast einzigartig sind. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn ich jetzt im 10-20-8 bin, da kommt natürlich irgendwann relativ hohe Frachtkosten dazu und dann sagt man, naja, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das von da zu beziehen, dann nehme ich wieder das nächste Werk. Aber wenn ich eben alleinstellende Produktmerkmale habe, dann macht das schon Sinn.
Was hast du für einen Background? Also klar, Unternehmer...
Ja, ich habe BWL studiert und und das war eigentlich, ist eine gute Basis dafür, aber mittlerweile habe ich mich in den 15 Jahren auch ganz gut in viele technische Themen eingearbeitet. Auch das ist eines der spannenden Punkte, dass man immer so beide Sachen mit dabei hat.
Ja. Genau, das Thema Nachhaltigkeit klingt jetzt gerade schon mit den Rasengittersteinen, also eine spannende Geschichte, finde ich. Also ich wusste auch gar nicht, wo das überhaupt mehr herkommt, aber das ist sozusagen vom Großvater entwickelt wurde und patentiert wurde.
Kleine Anekdote dazu noch, die ist ganz süß. Wir sind relativ stark, das ist vielleicht nochmal ein Thema später, auch im internationalen Lizenzgeschäft tätig und so komme ich recht viel in der Welt auch rum. Das ist auch einer der schönen Aspekte dieses Jobs. Und so waren wir in Australien vor Beginn, ganz knapp vor der Corona-Pandemie und auch dort gibt es den Rasengitterstein, der heißt dort Meba Honeycomb Stone. Und man findet in der Welt immer noch die Bezeichnung Meba sehr oft davor, Meba Rasengitterstein. Und Meba steht, großes M, kleines E, großes B, kleines A, für Mettenbaustoffe. Und dann ist es echt witzig, dass man das in Australien heute, da findet kein Mensch weiß, woher Meba kommt, aber das ist die Geschichte dazu.
Klasse, ja. Also es war aber dann ja schon mal sozusagen der Grundstein auch mal irgendwo gelegt, dass man sagt, okay, man möchte irgendwie nachhaltig sein oder zumindest in dem Fall ja dann
Entsiegelung
haben, ja, von Flächen. Ja. Was ist jetzt oder was ist so der Weg oder wo geht jetzt die Reise hin bezüglich eures Ecoterras?
Also wenn wir ganz ehrlich sind, dann war bei Ecoterra es gar nicht in der Entwicklung, als wir da vor 8 Jahren mit begonnen haben, stand gar nicht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund, sondern wir wollten ein Produkt entwickeln, wo wir keinen Zement im Vorsatz haben, weil der Zement natürlich ein bisschen problematisch ist für Kalkausblühungen, für verblassende Farben ist er verantwortlich und wir hatten auch die Idee, dass wir die Reinigungseigenschaften verbessern können und dafür haben wir eigentlich nach einem alternativen Bindemittel gesucht. Und erst als Greta uns alle wachgerüttelt hat, haben wir mal so ganz nebenbei gesagt, da müssen wir mal eine CO2-Bilanz rechnen, weil ganz ehrlich, das haben wir nicht für jedes Produkt in den letzten Jahren gemacht. Wir waren zwar eines der ersten, ich glaube weltweit das zweite Betonsteinwerk, was 2012 schon mal eine richtige CO2-Bilanz, also den Carbon Footprint gerechnet hat, nach internationalen Standards und haben das Thema schon im Blick und haben ein Programm damals aufgelegt, was bis heute gilt, Green Efficiency, wie wir verschiedene Produktionsprozesse optimieren und so weiter. Aber wir hatten das nicht, das wäre jetzt echt vermessen zu sagen, dass wir das vor 8 Jahren völlig auf dem Schirm hatten. Aber vor 4, 5 Jahren haben wir dann mal angefangen zu rechnen und haben festgestellt, oh, das hat eine interessante Auswirkung. Und so sind wir dann in diese Richtung gegangen. Also erstmal die Verbesserung der Produkteigenschaften, zementfreier Vorsatz. Und jetzt eben Ecoterra Zero, wie wir es nennen, was jetzt im August auf den Markt kommt, wo wir dann einen völlig zementfreien Betonstein haben.
Also auch die Dekorschicht oben?
Ja. Also ja, die sowieso, die ist jetzt schon bei uns zementfrei bei Ecoterra. Okay. Das steht auf dem Lager, kann jeder seit 2 Jahren kaufen. Aber jetzt der Kernbeton eben auch zementfrei und dann sind wir 100% zementfrei. Und wenn ich das im Moment so überblicke, sind wir damit, glaube ich, die Ersten, die einen wirklich zementfreien Betonstein aus Kern und Vorsatz haben.
Habt ihr... oder eure Kunden benutzen die Materialien, die sie am liebsten ja benutzen, ja schon sehr, sehr viele Jahre. Merkt ihr bei diesem Stein, dass das von der Optik, von der Haptik, von dem Gefühl des Steins anders ist als die Steine, die ihr sonst habt?
Das war Entwicklungsziel, dass es identisch ist. Also wenn ich euch gleich 2 Steine zeige, werdet ihr nicht sagen können, welcher welcher ist.
Okay.
Ja, und wir können, sage ich mal, 95% aller Farben produzieren. Wir können jegliche Oberflächenbearbeitung damit machen. Also ganz viele Sachen gehen einfach. Man muss zwar in der Herstellung ganz viele alte Denkmuster über Bord werfen, aber im Ergebnis sind wir fast identisch unterwegs. Und das ist ganz wichtig, dass deswegen der Galabauer sich jetzt nicht so entscheiden muss, das ist nichts ganz, also das fühlt sich jetzt nicht irgendwie völlig anders an, sondern es ist für ihn, wenn er es sieht, ein klassischer Betonstein, der auch all die DIN-Normen erfüllt, der auch 100% recycelbar ist. Also all diese Themen waren so die Nebenbedingungen für unsere Entwicklung und die erfüllt es. Und selbst Architekten, und das ist jetzt ganz spannend, wir haben ein paar öffentliche Bauvorhaben, wo jetzt so der dritte Bauabschnitt zum Beispiel kommt und die ersten beiden haben wir geliefert und der dritte, sagen die, wie können wir das jetzt nachhaltiger machen? Wir können denen dann ein fast identisches Produkt liefern, was eben jetzt schon mal viel nachhaltiger ist als die alten.
Geht das jetzt zu sehr ins Detail oder wenn ich jetzt frage, was hat sich denn in der Produktion oder in den Denkmustern dann geändert? Also wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt, wie du es gerade sagst, muss ich irgendwas...
Ja, das geht jetzt sehr ins Detail, aber es ist, also wie reagiere ich auf unterschiedliche Feuchten von Rohstoffen und so weiter. Also das sind so die Mechanismen, die ein Maschinenführer im Kopf hat, die muss er in der Ecoterra-Technik ändern, dass es nicht einfach ein bisschen Wasser zugeben und so weiter. Also das sind so ein paar Schnellmaßnahmen am Unfallort, wenn zu nasse Rohstoffe kommen und so weiter. Die sind ein bisschen anders, das sind einige Details. Aber letztendlich ist es eben das Ziel, ein wirklich vergleichbares Produkt zu produzieren.
Wie sieht so eine Produktentwicklung im Detail aus? Also wie lange wird sowas getestet? Gibt es irgendwie Langzeitstudien?
Boah, doch. Oder? Also wie gesagt, wir haben da vor 8 Jahren mit begonnen und das ist immer so bei ganz neuen Themen, das ist immer auch ein Auf und Ab. Ja? Also es gibt mal Phasen, da macht man ganz, ganz viele Sachen hintereinander und man ist natürlich auch immer darauf angewiesen, gerade wenn man in so neue Techniken geht, macht man das mit Partnern gemeinsam, die nochmal anderes Know-how beisteuern, dann, dass man den Zugang zu den Laboren hat und so weiter. Also darauf kommen so Auf- und Abbewegungen, aber das ist so, glaube ich, der Klassiker bei Innovationen jeder Art. Und wir sind heute schon in der Lage, ganz gut viele Dinge zu simulieren. Also im Prinzip Witterungsverläufe können wir relativ gut simulieren und können dann innerhalb von ein paar Wochen sehen, was eigentlich innerhalb von ein paar Jahren passiert. Da kann man also sehr viel daraus ableiten und vor allem auch die ganz klassischen Tests, die wir in Deutschland üblicherweise durchführen, Frost, Haushaltsbeständigkeit, Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeitsprüfungen und so weiter, Abwitterungswerte. Das haben wir natürlich alles getestet und das auch von sehr renommierten Instituten haben wir das testen lassen und haben auch deren Einschätzung dazu nochmal mit hinzugezogen, weiter in die Entwicklung und das funktioniert. So, da bin ich relativ entspannt. Ich mache mir keine Sorgen, dass das auseinanderfliegt.
Wie groß ist der Bestand da jetzt von den 145 Mitarbeitern, die ihr habt? Wie viele sind da in dieser Forschung und Entwicklung beteiligt?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. So 4, 5, je nachdem, hängt ein bisschen von den Themen ab. Ne? Und irgendwann, also das ist so die Forschung und Entwicklung im Labor und dann geht es ja irgendwann auch in die Maschinen, also in die Hallen hinein, kommt da wieder Know-how dazu und so weiter. Also dann sind ganz viele am Ende wieder damit beschäftigt und das Marketing kommt dazu und es kommt nochmal wieder andere Prozesse, die wir prüfen müssen und.
Gibt es dann andere Maschinen, die ihr dann angeschafft habt dafür oder die Maschinen, die ihr habt, habt ihr dann angepasst?
Auch das war ein Entwicklungsziel, dass wir im Prinzip mit dem alten Maschinenbestand arbeiten können. Weil das ist jetzt, wenn wir viel über Technik reden, das ist nochmal ein spannender Sprung. Wir produzieren hier in Deutschland für den deutschen Markt und der deutsche Markt ist wahrscheinlich auch weltweit der anspruchsvollste, was Betonsteine angeht. Gibt es ganz viele historische Gründe für, warum das so ist. Aber wir sind seit vielen Jahren und ich würde sagen seit bei gut 30 Jahren auch in der Lizenzvergabe sehr aktiv an ausländische Firmen und haben zum Beispiel unser Klassiker Umbriano, haben wir Lizenzen in 25 Länder vergeben. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Produktionsstandorten es weltweit jetzt hergestellt wird. Also es ist durchaus immer auch ein Thema für uns. Und diese Ecoterra-Technologie wurde uns regelrecht fast schon aus den Händen gerissen. Und jetzt haben wir schon Lizenzen in 4 Länder vergeben. Und just in der vergangenen Woche haben wir wir haben letztes Jahr die Produktion in Toronto dafür in Betrieb genommen, in Kanada. Und letzte Woche waren nochmal einige Optimierungen da, waren Mitarbeiter wieder vor Ort und so weiter. Also wir blicken immer auch ein Stück weit darauf und dafür war es eben auch wichtig, dass es ein bisschen mehr Dosiertechnik ist, aber dass es keine riesigen Investitionen auslöst. Dass also diese Branche durchaus relativ smooth den Schritt in einen nachhaltigeren Werkstoff schaffen kann.
Okay, also die Technik, um diese Betonsteine herzustellen, dieses Know-how ist dann in dieser Lizenz gekoppelt?
Genau. Das Know-how haben wir uns erarbeitet, wir haben es in wichtigen Teilen patentrechtlich geschützt. Wir haben noch einen Partner, zumindest wenn es um die Vorsatztechnik geht, mit dabei und versuchen das dann eben jetzt auch für viele Betonsteinwerke in Deutschland und weltweit zur Verfügung zu stellen.
Wie ist es denn bei so einer Maschine, wenn man die weiterentwickelt? Was sind das da für Entwicklungskosten, wenn ich fragen darf?
Das hängt jetzt von jedem Werk ein bisschen ab. Es braucht eigentlich ein bisschen mehr Silotechnik, also Silokapazität und etwas Dosiereinheiten mehr. Das ist aber in Relation jetzt, sind das eher überschaubar gegenüber großen Investitionen, die man sonst in der Betonstellindustrie tätigt. Hängt aber die Kosten am Ende von jedem Betonstellwerk ab.
Weil wir auch über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir auch natürlich ein bisschen auch um Ressourcen und um Stromverbrauch zu sprechen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, neue Maschinen verbrauchen weniger Strom. Wie ist das bei Betonsteinherstellung? Was frisst da am meisten Ressourcen und Energie?
Es ist eigentlich so, dass man in solchen Werken immer eine relativ hohe Grundauslastung hat. Also das ist also wir, natürlich haben wir unendlich viele kleine und große Maschinen. Der Gedanke, dass neue Maschinen unbedingt effizienter sind, was den Stromverbrauch angeht, gilt nicht immer. Da ist man echt überrascht, dass manchmal da gar nicht die ganz großen Schritte gemacht worden sind. Manchmal sind größere Schritte zu verzeichnen, hängt natürlich auch ab, auf welchem Stand man selber ist. Wenn ich jetzt natürlich mit musealen Maschinen unterwegs bin, dann macht jede neue Maschine wahrscheinlich unter energetischen Aspekten viel Sinn. Wenn die Maschinen aber nur 15 Jahre alt sind, dann ist der Unterschied mitunter gar nicht so groß. Zumal sehr viele Sachen ja auch einfach im laufenden Betrieb immer wieder getauscht werden. Sehr viele Motoren werden getauscht. Also wenn man zumindest in sein Werk immer kontinuierlich investiert. Also da hat man relativ viele Sachen. Wir sind final aber am Ende ja auch gar keine so unglaublich energieintensive Branche, denn die hohen Energieverbräuche sind eigentlich mehr auf der Rohstoffseite. Also die Zementindustrie ist natürlich extremst energieintensiv. Ein Betonsteinwerk, würde ich sagen, ist jetzt so im Mittelfeld irgendwo unterwegs. Und gut, da haben wir jetzt in eine große Photovoltaikanlage investiert, die in Betrieb ist und die gerade bei dem schönen Wetter ordentliche Dienste verrichtet. Das macht Spaß. Wir haben aber auch im vergangenen Jahr, da waren wir relativ weit, eine Holzhackschnitzelheizung hier installiert als Zentralheizung, die, sag mal, 60-70% des Unternehmens beheizt haben, dafür 21 Ölheizungen abgebaut. Also das waren mal so Schritte in diese Richtung und die zahlen sich jetzt natürlich aus, aber es gehört einfach in so ein Gesamtkonzept hinein, dass man diese Themen mit abbildet.
Wie kommt es jetzt bei den Landschaftsbauern an, von der Abnahme her im Verhältnis zu, jetzt sagen wir mal, dem Klassiker Umbriano?
Also wir beobachten Folgendes. Eine ganz große Nachfrage kommt derzeit von den Landschaftsarchitekten für öffentliche Bauvorhaben. Also da ist das Thema Nachhaltigkeit durchaus im Fokus, teilweise aus der Politik getrieben, dass der Stadtrat sagt, ich möchte hier ein sehr nachhaltiges Produkt haben. Und jetzt sind wir auch schon an einem spannenden Punkt, sehr nachhaltig. Was ist sehr nachhaltig? Wo fängt das an, wo hört das auf? Wir haben im Moment für den Außenbereich, anders als jetzt mit BIM, zum Beispiel im Hochbau, haben wir noch nicht die Standards, die uns klare CO2-Budgets überhaupt errechnen und zur Verfügung stellen. Und insofern können wir jetzt, und das sind auch dann die Schritte, die wir machen müssen, weil wir wollen ja nicht in den Bereich des Greenwashings kommen, sondern wir müssen, glaube ich, sehr belastbare Zahlen generieren. Es gibt jetzt, das ist ein 3 Buchstaben, die man sich in unserer Branche merken sollte, EPDs, ich glaube, es sind Environmental Product Declarations, die nach DIN-Normen erstellt werden und die geben einen Aufschluss darüber, wie hoch ist die CO2-Emission absolut in Kilogramm pro Quadratmeter. Und die sind eigentlich sehr belastbar, weil es da eine DIN-Norm gibt, wie ich sie berechne. Und mit denen müssen wir uns beschäftigen und darauf müssen wir dann schauen, dass wir es immer weiter letztendlich die absolute CO2-Emission reduzieren, weil am Ende geht es nur darum, relativ ist immer relativ, weil das ist die Frage, was ist die Referenz und so weiter. Dennoch nur, damit mal eine Zahl genannt ist, wenn wir jetzt den komplett zementfreien Betonstein haben, da sind wir irgendwo zwischen 55% und 75% weniger CO2-Emissionen. Und da hängt es nämlich genau davon ab, welche Referenz wähle ich dafür. Und also das ist ein Thema, kommt jetzt im öffentlichen Bereich sehr stark die Nachfrage, denn ich denke, wir werden irgendwann eine Eurozahl im Kopf haben, wenn wir über Kosten pro Quadratmeter sprechen. Wir werden auch etwas damit anfangen können, ob ein Stein jetzt 5, 6, 7 oder 10 Kilo CO2 pro Quadratmeter im Produktionsprozess emittiert hat. Wir werden diese CO2-Kilogramm-Zahl in unserem täglichen Leben verorten können und wissen, was das bedeutet. Heute, wenn ich eine Umfrage mache, wird mir wahrscheinlich keiner sagen können, ist jetzt 100 viel oder ist eine Tonne viel oder sind 10 Kilo viel. Ja, das ist für uns noch irgendwie absolut nicht greifbar, so richtig. Wird sich aber in den nächsten 2, 3 Jahren, glaube ich, massiv ändern. Im privaten Bereich merken wir auch, da gibt es welche, die sehr, sehr stark darauf fokussieren. Private Bauherren, die sagen, ich habe jetzt gerade in der Renovierung, ich habe jetzt das und das und das im energetischen Bereich gemacht und ich möchte jetzt gerne, vielleicht auch infolgedessen, weil man Geothermie gebaut hat oder was auch immer, auch den Garten neu gestalten und lege darauf einen Fokus. Wir merken aber auch, dass natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo in den letzten 2, 3 Jahren die Baupreise explodiert sind, bei den wenigen Neubauten, die noch da sind sozusagen, dass für viele da sich die Frage gar nicht mehr stellt, weil das Budget ist ausgeschöpft und man versucht irgendwie noch gerade so die letzte Komponente Garten abzuhaken und kommt dann, so sagt unsere Erfahrung, eigentlich meistens 7 Jahren wieder. Und dann ist so der erste Verdauungszyklus der Finanzierung durch und fängt dann an, den Garten neu zu gestalten.
Ist denn der Ecoterra jetzt vom Preis her teurer als jetzt nun ein klassischer Umbriano? Oder?
Ja, ist etwas teurer. Wir sind so, habe die Zahlen meistens gar nicht so ganz genau im Kopf, aber ich sage mal so um die 10%, 10-15%, je nachdem, hängt ein bisschen von der Stärke ab, das ist jetzt im Objektbereich ein bisschen mehr, aber sonst so um die 10% ist es teurer.
Und die Eigenschaften sind ja, das war das Entwicklungsziel, genau. Genauso wie jetzt von den vorhandenen Produkten.
Und besser, ne?
Also, und besser. Und wann wird das alles umgestellt, dass alles das die gleiche, also worauf ich hinaus will, ich meine, wenn ich so einen Stein habe, dann gibt es eine Serie, die läuft das, aber die anderen Steine werden ja trotzdem weiterhin noch...
Ja, also wir haben es ganz bewusst so angelegt, dass es bei uns, wir machen das mit der Curio-Oberfläche, eines unserer Bestseller im konventionellen Bereich gibt es eben Curio Ecoterra. Also wir haben bewusst gesagt, ich kann es einfach, also nicht genau die gleiche Farbe, die habe ich bewusst ein bisschen anders gestaltet, aber ich kann im Prinzip sozusagen switchen und sagen, ich gehe in die nachhaltige Variante. Auch um einfach mal ein bisschen zu messen, in welche Richtung tendieren die Kunden eigentlich. Das ist eine Frage von Zeit, denke ich, bis der Anteil von nicht zementären Betonsteinen immer weiter wächst. Der wird wachsen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wie schnell das sein wird, ich glaube, das hängt von ganz vielen Rahmenbedingungen jetzt ab und das ist schwer zu prognostizieren.
Stopp, Zeit für eine kurze Unterbrechung. Und zwar haben wir was ganz Tolles für euch und das ist das neue Grünstudio-Programm. Grünstudio Version 24. Thomas, du hast es schon gesehen, oder?
Ich habe es gesehen. Ich bin ja einer der Ersten, der es sehen durfte, sogar bevor du es sehen durftest.
Ja, da bin ich echt auch immer noch sauer auf den lieben Hans.
Aber das muss man eben absehen, das ist natürlich eine Demo-Phase, das nur den am besten Grünstudio-Nutzern vorbehalten ist. Nein, Scherz beiseite. Grünstudio ist für mich zumindest auch eins der Produkte, die ich mit Dataflow verbinde, auch bevor ich hier schon angefangen habe, bei Dataflow zu arbeiten.
Genau, darüber haben wir uns ja auch quasi dann im Webinar mal kennengelernt, das haben wir mal zusammen gemacht, das fand ich auch sehr schön. Und da habe ich gedacht, hey, der Thomas ist ja ganz nett. Das klappt ja ganz gut.
O-Ton, nein, jetzt Spaß. Das ist wie zwei Jungs in der Werkstatt beim Schrauben zuzugucken. Das wurde uns nach dem Webinar als Feedback gegeben.
Genau. Aber Grünstudio 24, kommen wir mal zurück zum Thema, bietet echt einen, also ist ein Riesenunterschied zur Version 23, muss man einfach so sagen, oder auch zur älteren, weil sich die Grafik grundlegend geändert hat. Das war ja für viele immer so ein Grund, es sieht ein bisschen zu Sims-mäßig aus. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Es ist sehr, sehr realistisch geworden und die Steuerung ist aber gleichzeitig gleich geblieben. Also einfach, aber dafür ein tolles Ergebnis.
Genau, technisch gesehen arbeiten wir da mit der ganz neuen RTX-Technologie, wo wir auch mehr rendern können, mehr Möglichkeiten haben, das viel realistischer darzustellen. Ihr habt direkt in der Perspektive, also in der Konstruktionsebene in 3D, die Möglichkeit, sich Schatten darzustellen. Das macht es sehr viel schneller, dann auch direkt in die 3D-Ansicht zu wechseln und gleichzeitig auch Bäume richtig einzuplanen und sofort zu sehen, wo habe ich welche Schattenplätze oder Sichtachsen besser einplanen zu können. Dann, was ich ein riesiges Highlight finde, es gibt jetzt mehr Tiere. Also als ich die Ente gesehen habe, die mir Hans geschickt hat, bin ich aus dem Häuschen gewesen. Also grundlegend, es bietet da viel mehr Möglichkeiten, diese Immersion herzustellen zum Kunden hin, wenn man einen Kunden einen Garten plant.
Und die Firma Metten ist sowieso auch wieder jetzt mit dabei, noch mit mehr Produkten. Also deswegen passt es ja jetzt auch ganz gut zu der Folge, wo wir euch jetzt auch gerne wieder hin entlassen wollen.
Genau. Weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
Wenn du sagst besser und wenn du sagst, das wird sich mit der Zeit zeigen, muss ich jetzt gerade an Rügenwalder Mühle denken, also das Thema Fleisch zu veganen Produkten, wo irgendwann ein Break-Even-Point erreicht ist, wo das die Firma mit, also in deinem Fall, in eurem Fall, dann irgendwann mit Ecoterra ja mehr Geld verdienen würde als mit dem Betonstein. Kannst du das irgendwie absehen und was heißt dann besser? Also wird der Betonstein irgendwann teurer sein als der Ecoterra-Stein?
Das kann gut sein. Das hängt jetzt von vielen Preisfaktoren ab. Und das ist einfach auch ein bisschen das Fiese der letzten 2-3 Jahre. Die Rohstoffmärkte sind teilweise ja völlig irre gewesen, wie sich Preise entwickelt haben. Und wir merken jetzt natürlich auch, dass die Materialien, die wir für die Ecoterra-Produktion brauchen, dass da fangen wir mit ganz kleinen Lieferströmen an. Und die bauen sich jetzt erst auf. Also da baut sich ganz, ganz viel Struktur erst auf. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das heute zu greifen und eine konkrete Jahreszahl zu sagen. Aber Zement wird in der Tendenz, auch wenn er jetzt gerade mal eben ein bisschen günstiger wieder geworden ist, wird tendenziell teurer werden, weil die CO2-Zertifikate ja darauf gerechnet werden. Und auch ich die Annahme habe, dass die Energiekosten in Deutschland immer eher tendenziell steigen werden, als dass sie jetzt wirklich sinken werden. Also von der Seite her wird das Konventionelle teurer und die Frage ist einfach genau, wann ereignet sich dann dieser Schnittpunkt? Und das ist auch ein Prozess der Akzeptanz natürlich und deswegen ist es auch spannend, wie der Garten- und Landschaftsbau damit umgeht, wie auch dort das Thema des nachhaltigen Gartens und der nachhaltigen Gartengestaltung zunehmend in die Köpfe kommt. Wir haben eine nette kleine Broschüre gemacht, wo der Produktanteil nur ganz gering ist, die heißt Der Garten kann mehr, wo es letztendlich um ganz viele Fragen geht, die heute für eine Gartengestaltung relevant sind und auch zeigt, dass Garten nicht nur ein Luxusprodukt ist, sondern jeder, der ein Grundstück hat, auch eine gewisse Verantwortung hat, damit vernünftig umzugehen. Garten kann zum Beispiel, und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was in den nächsten Jahren aufgehen wird, auch eine Rolle in der Energieversorgung spielen. Also Geothermie wird mit Sicherheit eine Ergänzung zur Wärmepumpe sein, denn nur mit Luftwärmepumpen wird es alleine meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und wenn ich in Geothermie denke, ob es jetzt Tiefen- oder Flächengeothermie ist, dann bin ich sofort in der Gartengestaltung, weil ich muss da mal mit Geräten rein und muss Dinge nachher wieder neu machen. Und daraus werden sich Themen ableiten. Und wir sehen natürlich auch, dass Nutzgärten zum Beispiel eine unglaubliche Popularität haben. Also mein Großvater hatte auch einen Nutzgarten und danach gab es mal mindestens anderthalb Generationen, die von Nutzgärten keine Ahnung hatten und auch nichts wissen wollten. Jetzt kommt das Thema wieder. Wir denken natürlich auch darüber nach, welche Farben sind es eigentlich, die wir bei Materialien in den Gärten einsetzen. Und da merken wir einen starken Trend. Vor 4-5 Jahren war es so dunkel wie eben möglich, war das Beste. Ja? Also schwarz, Anthrazit und dunkelgrau. Jetzt kommen die helleren Töne wieder. Das sind mittlere Grautöne, das sind manchmal die Beige-Töne, die kommen, weil die Menschen merken, dass wenn die Sommer wärmer werden, dann brauche ich vielleicht nicht das ganz dunkle Material, was sich noch stärker aufheizt, das ist reine Physik, dann ist es vielleicht besser, das helle zu haben. Weißes wollen wir dann aber auch nicht nehmen, dann wird es auf einmal wieder zu reflektierend, das Sonnenlicht. Also ich glaube, wir haben ganz viele Themen, wie wir Gärten anpassen, plus Bewässerungstechnik, wie gehen wir verantwortungsvoll auch mit Pools um und so weiter. Also stehen, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen im Raum, die viele andere viel besser beantworten können als ich. Aber es sind zumindest die Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Und viele Bauherren stellen diese Fragen jetzt.
Du hattest gesagt, das Thema Strom, PV bei euch auf dem Dach, Heizung, Hackschnitzelheizung. Ja. Wie ist das bei euch, Thema Logistik?
Logistik ist, wir haben seit vielen Jahren, vor allem aber seit wir 2012 den Carbon Footprint das erste Mal bestimmt haben, uns immer stärker auf regionale Lieferanten bei uns fokussiert. Ich habe jetzt die ganz genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich sage mal sowas, um die 70% unserer Rohstoffe kommen aus einem Radius näher als 80 Kilometer. Genaue Zahl steht im Katalog und im Internet. Aber zu gucken, dass wir letztendlich da sehr regional unterwegs sind, auch wenn die manchmal vielleicht ein paar Euro teurer sind, aber das ist natürlich für eine Gesamt-CO2-Bilanz, die wir jedes Jahr erstellen, sind das wichtige Punkte. Und es ist, glaube ich, noch eines der ganz großen Aufgaben, die die Regierung vor sich hat, aber im Moment vielleicht gar nicht so richtig adressiert. Wie stellen wir eigentlich den Lkw-Verkehr um von reiner Verbrennung heute, Dieselverbrennung? Was sind die Lösungen? Da wird es mit Sicherheit um Wasserstoff gehen, in gewissen kleinen Teilen auch um Elektro, aber das sind große Themen, die noch kommen müssen.
Ist es denn aber ein Thema, was ihr schon in der Entwicklung habt?
Wir haben selber gar keine LKWs, das sind Spediteure, die für uns fahren. Ich weiß, dass viele darüber nachdenken, aber im Moment gibt es dafür gar keine Infrastruktur, die funktioniert. Wir sind ganz glücklich, dass bei uns hier in unmittelbarer Nähe eine Autobahnausfahrt weiter hinweg eine große Wasserstofftankstelle gebaut wird für LKWs und Busse, aber gebaut wird. Also bis da mal einer tankt, da vergehen noch Monate, Jahre. Sie ist zumindest genehmigt und im Bau. Und was jetzt hier ist, dafür brauchst du eine ganze Infrastruktur natürlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Kritik. Da wird zu wenig drüber nachgedacht, weil das ist ein Riesenfaktor. Und wir werden weiter in Deutschland Lkw-Logistik brauchen. Also alles andere ist nicht vorstellbar. Zumindest für mich aktuell nicht. Und deswegen muss man da dringend dran ansetzen.
Ich wollte jetzt mal kurz zurück auf das Produkt gehen. Ja. Wenn jetzt der, also kein Zement mehr sozusagen benötigt wird für die Herstellung. Was ist denn dann der Rohstoff? Kann man das sagen oder willst du das sagen?
Ja, also ich will es ein bisschen umschreiben. Ich will natürlich nicht zu sehr ins Detail oder kann da nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist ein mineralisches Bindemittel, was wir verwenden. Okay. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir im Bereich der Mineralik geblieben sind. Also da ist jetzt kein Kunststoff drin oder sonst irgendwas, sondern es ist ein rein mineralisches Bindemittel. Und damit erfüllen wir eben auch die Möglichkeit, dass es 100% recycelbar ist. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich muss ein Produkt ja in einem Lebenszyklus denken und muss mir auch Gedanken machen, was passiert danach. Weil ich glaube auch nicht, dass Betonsteine oder Steine jeder Art oder Gartengestaltung jeder Art, die wir heute machen, der wird in 15 Jahren, in 20 Jahren werden die Menschen sagen, das sieht irgendwie nicht mehr ganz so frisch aus. Heute gibt es einen neuen Trend, heute gibt es neue architektonische Themen und so weiter. Mhm. Vielleicht gibt es auch ganz andere Nachhaltigkeitsfragen, wo man sagt, selbst eine Terrasse, die jetzt im Jahr 2023 gebaut wird oder eine ganze Gartengestaltung, ist dann in 20 Jahren halt eben auch wieder über und dann ist es auch richtig und gut, dass man die Themen dann auch mal irgendwann wieder erneuert. Und dafür müssen wir im Produktlebenszyklus denken, danach muss das Material recycelbar sein und darf kein Sondermüll sein zum Beispiel. Und dann können wir es teilweise wieder in der Produktion verwenden, das sind ja dann auch, ist die Kreislaufwirtschaft im Kleinen, oder aber es wird, wenn dann die Baustelle beispielsweise in Hannover war, wird es vor Ort recycelt und geht dort in Straßenbau oder was auch immer. Also auch das ist ja eine Aufgabe, die wir haben, dass wir versuchen müssen, möglichst viele Recyclinganteile reinzubringen und die Primärrohstoffe zu sparen und dort einzusetzen, wo wir sie wirklich brauchen und jetzt nicht in den Bereichen, wo wir sie ersetzen können.
Ist denn die Ausrichtung dann auch weiterhin, dass man sagt, okay, wir bleiben im hochwertigen Segment oder wird gesagt, okay, damit können wir auch die Fläche erobern? Oder?
Nee, also ganz klare Antwort, wir bleiben im hochwertigen Segment, okay. Nur das können wir. Und gleichzeitig ist aber auch im Thema der Lizenzvergabe sieht man das auch, dass wir nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein exklusives Thema, was wir uns irgendwie gesichert haben oder sitzen wir da oben auf dem Berg, sondern wir versuchen es eben ganz bewusst in die Breite zu bringen und möglichst vielen anderen Betonsteinwerken auch den Zugang zu dieser Technologie zu ermöglichen.
Wie ist das mit dem Thema Recycling, was wir gerade angesprochen haben? Habt ihr hier Werke vor Ort, die die Baustoffe von euch, von euren Betrieben, die das benutzen, dann recyceln, ihr benutzt das wieder? Oder habt ihr auch von fremd, also ganz normal andere Baustoffe?
Also jetzt, also besonders wenn wir jetzt über Splitten und so weiter sprechen, die wir im Kernbeton einsetzen, dann haben wir eine Aufbereitung für all den Müll, der sozusagen bei uns entsteht und das ist gezwungenermaßen so. Viele haben vielleicht von den Zuhörern schon mal eine Betonsteinproduktion gesehen. Es gibt eine Form, die wird gefüllt und am Anfang wird sie nicht richtig gefüllt und am Ende wird sie nicht richtig gefüllt. Also ich habe mit jedem Produkt, was produziert wird, immer Anlaufreste und Ablaufreste sozusagen. Und manches wird als zweite Wahl aussortiert und so weiter. Und wir bekommen unseren Betonschutt, den wir haben, lassen wir aufbereiten und bekommen auch jetzt 1:1 unser Material zurück. Darüber sind wir total glücklich, weil wir einfach wissen, dass das ist im Prinzip die beste Qualität, die wir bekommen können und da ist jetzt nichts anderes beigemischt. Das funktioniert hier. Wir hoffen auch auf eine Genehmigung ganz in der Nähe, dass wir das hier nochmal ein bisschen näher in den nächsten Jahren gestalten können. Grundsätzlich bin ich aber kein Freund davon, es gibt so ein paar Marketingüberlegungen, sage ich mal bewusst von ein paar Wettbewerbern, dass wir jetzt den Betonschutt durch die ganze Republik fahren. Das ist totaler Quatsch. Wir müssen wirklich total dezentrale, kleine Aufbereitung haben, um diese Kreislaufwirtschaft vor Ort hinzubekommen. Also es macht jetzt keinen Sinn, dass ich von der Baustelle in Rostock, auch wenn es mein eigenes Material ist, das wieder zurücknehme hierhin, dann haben wir da hunderte von Kilometern Transport zwischen für nichts. Also das muss vor Ort aufbereitet werden und muss vor Ort in den Straßenbau verwendet werden oder welche Möglichkeiten der Nutzung es in den nächsten Jahren auch einfach wieder für Recyclingmaterialien gibt.
Wenn ihr diese CO2-Bilanzierung macht, dann fließen solche Werte dann auch mit rein?
Ja, also das bisschen zum Kaffeeverbrauch fließt da bald alles rein, sage ich mal. Da sind die Standards mittlerweile sehr, sehr hoch, dass man das vollumfänglich, also von den Reisetätigkeiten, die wir haben und wie wir reisen, bis hin zu den Wegen für die Rohstoffe, woher kommen sie eigentlich und was haben die schon für einen CO2-Rucksack mit sich, bringen die mit sich, wenn sie zu uns kommen, bis hin zum Staplerverkehr, wie der organisiert ist und und. Also fließen unglaublich viele Daten mittlerweile rein. Sehr spannend und dennoch darf man sich auch nicht zu sehr in den Datenwüsten verlieren, sondern man muss eigentlich immer 2-3 Schritte vorausdenken, was sind so die logischen Schritte, die man als nächstes gehen muss.
Und was sind so die 80% der größten Ursachenverbräuche, CO2-Äquivalente, die da anfallen? Woher kommen die?
Ich müsste es jetzt mir nochmal ganz genau angucken, aber es ist definitiv der Zement, ist das Hauptthema Nummer 1, was da ist. Und dann sind es natürlich mit Sicherheit die Stromverbräuche, die wir hier im Unternehmen generieren. Wir setzen auch seit vielen Jahren Ökostrom dann ein. Insofern haben wir diesen Punkt schon mal rausgenommen. Und also da gibt es ganz viele Sachen, wie ich es ganz ordentlich eigentlich reduziert bekomme. Und es ist so, wie glaube ich bei uns allen im ganz alltäglichen Leben, es ist eine Frage, die wir uns ja zumindest heute stellen in der Beschaffung und auch in der Lebensweise, wie gehe ich damit um. Und es sind die bis hin zu den kleinen Sachen. Wir haben die Hallen umgerüstet auf LED-Technik, die mit einem Helligkeitssensor versehen sind und einem Bewegungsmelder. Ja, also nur dann, wenn es dunkel ist und sich einer bewegt, geht das Licht an. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, es spart natürlich auch Geld. Und das finde ich auch als Unternehmer aber sehr wichtig, dass Ökologie und Ökonomie zusammengeht. Weil nur dann haben wir auch den richtigen Antrieb, das zu tun. Und da muss man sich halt viele Details anschauen.
Wo habt ihr gemerkt, dass das Thema Soziales dann irgendwie auch wichtig ist bei Nachhaltigkeit? Weil es sind immer so die drei Kernthemen: Ökonomie, Ökologie und Soziales.
Ja, Soziales, also wir, wenn wir den Nachhaltigkeitsbegriff mal wirklich so anwenden, wie ich ihn im Kern verstehe, das heißt also, dass ich heute so verantwortungsvoll mit meinen Verbräuchen umgehe, dass eine nächste Generation auf dieser Erde auch noch halbwegs vernünftig leben kann, und der Anspruch ist schon sehr hoch, wenn wir das mal ganz ehrlich bis zu Ende denken, dann gehört das Soziale natürlich mit dazu. Ich will es vielleicht einfach mal in eine Komponente bringen. Wir merken es bei uns teilweise bei den Mitarbeitern, durch PV-Anlage, oder anders, zuerst war die Holzhackschnitzelheizung da und die PV-Anlage kam später, sie war schon längst beauftragt, das wusste aber nicht jeder, und die Mitarbeiter fragten schon, boah, wenn wir das jetzt beim Heizen machen, bei der Wärme, wann kommt denn die PV-Anlage? Also das war ganz interessant, das zu sehen, und wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber einen sehr hohen, für die das Thema Nachhaltigkeit in ihrem individuellen Leben sehr wichtig ist und die das in der Tat auch einfordern und nachfragen, bis hin zu Bewerbungsgesprächen, wo ich heute die Frage bekomme, sagen wir mal in drei Sätzen, was machen Sie denn eigentlich, damit die Betonscheinproduktion nachhaltiger wird? Und das finde ich spannend, weil das zeigt mir, es ist mittlerweile in der Gesellschaft verwoben. Und so haben wir eine Chance, glaube ich, mit einem neuen Beton wieder unglaublich viel gestalten zu können. Weil Beton an sich ist ganz klasse. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge zu gestalten.
Wie sieht denn die Zukunft der Baustoffe aus deiner Sicht aus?
Wir werden uns ganz viele Gedanken machen um die Normen, also jetzt nicht nur in unserer Welt auf dem Boden, sondern vor allem auch im Hochbau mit Sicherheit. Bisher ist es in Deutschland sehr schwierig, Recyclingmaterialien in den öffentlichen Hochbau einzubauen, und darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen auch bei uns in den DIN-Normen darüber nachdenken, sind wir nicht vielleicht viel zu hoch mit unseren Anforderungen? Was ist eigentlich der zu erwartende Lebenszyklus eines Produktes, und bis dahin muss es dann wirklich auch High-Class sein, aber ist es ein Produkt, was ich auf die Ewigkeit brauche, ja oder nein? Muss ich vielleicht auch ein paar Dinge mal runterfahren, um ein Optimum zu erzielen, weil bisher war es ja gar keine Nebenbedingung bei der Formulierung von DIN-Normen, dass die Produkte auch nachhaltig sein müssen. Also muss man vielleicht die Dinge mal ein Stück weit in den Ausgleich bringen. Ich glaube, da wird ganz viel passieren. Das klingt total fast ein bisschen langweilig, weil DIN-Normen meistens nicht so richtig spektakulär sind. Aber das ist eine Basis, die wir im Bauen brauchen, weil das macht uns ja im Moment das Leben an allen Ecken und Enden auch sehr, sehr schwer. Gerade auch mit der aktuellen Zins- und Preisentwicklung fehlen uns ja auch viel zu viele Wohnungen in Deutschland. Also deswegen werden wir eher an die Standards ein bisschen rangehen müssen. Wir werden glaube ich, weiter total innovativ und technologieoffen sein müssen. Wie gesagt, auch wir haben vor 8 Jahren, als wir angefangen haben, das nicht als Thema komplett gesehen, haben es erst zwischenzeitlich gemerkt. Und dann ist man auch schnell, und ich traue der deutschen Wirtschaft unglaublich viel zu, dass wir uns solchen innovativen Themen da auch schnell anpassen können und neue Richtungen gehen und Dinge entwickeln, an die heute noch keiner denkt. Also in diese Richtung werden wir gehen müssen. Wir sowieso schon, das ist so ein Thema, was auf der Hand liegt, da sind wir auch wieder sofort im Gartenlandschaftsbau. Eine befestigte Fläche muss heute keine versiegelte Fläche mehr sein. Aber warum funktioniert das nicht? Ja? Also das ist eine Frage, die mich wirklich auch ein Stück weit umtreibt. Warum gelingt es nicht, uns als Hersteller, aber auch den Gartenlandschaftsbauern, als Verarbeiter, den Endkunden zu erläutern, lass uns doch mal mit einer Fuge arbeiten und einem entsprechenden Unterbau, der wasserdurchlässig ist. Und unsere Produkte, zumindest bis zu einem gewissen Größe, alle in dem System Aqua drin, die funktionieren mit einer genauso breiten Fuge und erzielen die entsprechenden Versickerungsleistungen. Es ist ein Umdenken. Ich habe dann vielleicht in der Regel nicht die 100% unkrautfreie Fuge, aber ich liefere einen großen Beitrag, dass das Grundwasser vor Ort dezentral wieder gebildet werden kann. Also es sind auch ganz, ganz viele Fragen einfach von Einstellungen, und da haben wir noch ein Riesenthema vor uns, weil so aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, ihr seid näher dran, vielleicht noch am Gartenbau, aber 90% aller Flächen werden heute einfach ganz konventionell gepflastert, 10% vielleicht als Ökopflaster ausgeführt, aber die Quote könnte sich eigentlich einmal genau umdrehen.
Ja.
Ich sehe Kopfnicken. Das ist schade. Ja, aber das sind ganz, ganz viele Themen, wo wir ran müssen. Und wir haben, wie gesagt, jeder hat mit seinem Grundstück und in seinem Garten auch eine Verantwortung. Und dass wir sowieso keine Freunde sind, auch wenn wir Natursteinhändler sind und das seit vielen, vielen Jahren auch mit Keramik handeln, keine Freunde von Schottergärten, ist völlig klar. Ja? Also es ist für mich auch die langweiligste und dümmste Gestaltung, wenn ich einen Schottergarten neben eine Betonfläche lege und danach kommt das Wärmedämmverbundsystem. Ja? Das hat nichts mit Garten zu tun, weil unser Anspruch ist eigentlich, dass wir versuchen, einen kleinen Baustein zu einem Gartenparadies zu liefern, zu einer gelungenen Gartengestaltung, die in Balance ist zwischen Pflanze und Baumaterialien, die in Balance ist zwischen auch einer Rasengestaltung und Gehölzen. Also es muss alles immer, das Wasser spielt vielleicht eine Rolle, es muss zusammenspielen und dann sagen wir irgendwie, Mensch, ist das toll. Und dieses Gefühl muss sich einstellen und dann darf man das eigene Produkt auch nicht überbewerten. Wir müssen eine hervorragende Qualität liefern, eine tolle Ästhetik und wenn das Gefühl am Ende da ist, ist alles schön. Dann haben wir es euch am besten gemacht. Da muss man gar nicht lange darüber nachdenken, ob es Mettenprodukte sind oder nicht, sondern es sind einfach die richtigen Produkte im richtigen Garten eingesetzt worden.
Und die, also jetzt haben wir ja, ich habe es eingangs gesagt im Gespräch, das ist jetzt so in den letzten 2 bis 3 Jahren schon sehr aufwendig, dass die Branche, auch die Betonsteinbranche, sich dahin orientiert, den Nachhaltigkeitsgedanken mehr zu pflegen. Wo sehen Sie sich da im Vergleich zu den Wettbewerbern?
Ja, es ist. Also es ist, ich will es mal so formulieren, es schwingt schon, glaube ich, ein gewisser Stolz hier im Hause mit sich, dass wir jetzt wahrscheinlich, glaube ich, wirklich als Ersten den vollständig zementfreien Betonstein entwickelt haben. Wir haben uns, wie gesagt, in der Entwicklung sehr früh auf den Vorsatz konzentriert, weil wir eigentlich ja ganz Nebenziele erreichen wollten aus der heutigen Sicht, also keine Ausblühung mehr und Ähnliches. Und das ist, glaube ich, auch die ganz große Herausforderung, das hinzubekommen. Das ist auch in der Produktion das deutlich anspruchsvollere. Der Kernbeton, den sieht man nachher ja nicht, wenn der Stein verbaut ist. Ist einiges einfacher. Da habe ich gar keine Frage, wie ist die Farbigkeit und welche Auswirkungen hat das auf die Oberflächenbearbeitung, sondern da geht es ja nur um technische Werte. Andere haben sich darauf konzentriert. Und in der Kombination sind wir jetzt, da sind wir einfach stolz, dass wir ab August wirklich den ersten zementfreien Betonstein haben, der aus Kernbeton und Vorsatz eben besteht. Das ist ein großer Schritt und das hat hier viele im Unternehmen seit 7, 8 Jahren beschäftigt und das ist einfach toll, wenn man das dann als Ergebnis hat und der ist dann bei uns ab August, Ende August auch lagermäßig einfach verfügbar.
Ich möchte mich recht herzlich bedanken in unserer beider Namen für das tolle Interview mit dir hier in dem tollen Rahmen und bin gespannt, was die anderen Interviews noch rausbringen. Das war jetzt das erste Interview, ne, zu genau dem Thema. Und ja, viel Erfolg weiterhin und sind gespannt, wenn im Sommer dann der EcoTerra 2 rauskommt.
Sehr gerne. Also, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Super, Dankeschön. Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.